Heute möchte ich mich mit Dr. Frank Enning aus dem ZI in Mannheim über die Frage unterhalten, wie wir uns am allerbesten verhalten können, wenn plötzlich ein dissoziativer Anfall auftritt.
Dieser dissoziative Zustand ist dann da. Der ist leider geeignet, noch viel mehr Stress und Trubel zu erzeugen. Also alles das, was den aufrechterhält. Und die Aufgabe, die man hat, ist, für Ruhe zu sorgen. Also nicht der Anfall ist das Problem, die Eskalation ist das Problem.
Consilium, der KJP-Podcast mit Dr. Thomas Lemp.
Herzlich willkommen im Consilium KJP-Podcast. Die heutige Frage ist, wie wir uns am besten verhalten, wenn plötzlich unser Patient einen dissoziativen Anfall hat. Und dazu eingeladen habe ich Dr. Frank Enning. Frank Enning ist leitender Oberarzt am ZI in Mannheim, hat zwei Fachärzte, den Facharzt für Erwachsenenpsychiatrie und den Facharzt für psychosomatische Medizin. Und vor allem, und jetzt sind wir nah am Thema, leitet er das Adoleszentenzentrum am ZI. Dort werden Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren behandelt mit den Störungsbildern PTBS, komplexe PTBS in den meisten Fällen, und Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Und ich durfte mir diese Station angucken und mit dir dort einen Kaffee trinken. Und das hat mich alles sehr interessiert. Und was mich daran besonders interessiert hat, war, wie ihr im Team mit dissoziativen Störungen umgeht, die dort ja häufig auftreten und bei denen man ja viel richtig und falsch machen kann. Das will ich heute mit dir klären. Frank, herzlich willkommen.
Vielen Dank, danke dir. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, unbedingt. Habe ich mir gleich gedacht. Den lade ich ein. Frank, bevor es zum Thema losgeht, würde ich gern auch von dir wissen, wie bist du in der Psychowelt gelandet? Hast du einen Mensch getroffen, der dich dahin geschickt hat? Wusstest du schon im Kleinkindesalter, dass du Psychiater werden willst? Was hat das bewirkt, dass du heute in diese interessante Berufswelt stehst, wo du stehst?
Ja, tatsächlich wollte ich erst Chirurg werden, bis zum Physikum. Und dann habe ich im klinischen Abschnitt einfach gemerkt, das Thema ist wahnsinnig spannend und definitiv spannender als die anderen Fächer für mich. Und so dass es mich dann immer mehr dahin gezogen hat, habe meine Doktorarbeit da gemacht und habe mich in dieses Fach verliebt und bin immer noch sehr glücklich in dieser Beziehung.
Ha, Mensch, das geht ja auch manchmal vorbei oder man will dann doch wieder Chirurg werden, aber du glaube ich nicht mehr, gell?
Nee, ich bleib dabei.
Höchstens bei Selbstverletzung arbeiten wir dann noch mit denen, sehr kollegial zusammen. Dann.
So ist es.
Ja, danke für diese Geschichte. Nun zum Thema Dissoziationen. Frank, ich bin jetzt fast 20 Jahre im Job und bin immer noch am Staunen, was Dissoziationen mit Menschen machen können. Das verblüfft mich doch immer wieder, dass Menschen plötzlich nichts mehr sehen, sich nichts mehr an erinnern, teilweise auffallende neurologische Symptome zeigen, die ja kaum zu unterscheiden sind von den, sage ich mal, Originalkrankheiten. Daran kann ich mich nicht gewöhnen, da staune ich immer noch. Wie stellt man sich denn heute vor, dass Dissoziationen möglich sind? Was wäre da eine moderne Ansicht? Was passiert da mit Menschen?
Da hat man ja auch gerade in letzter Zeit ganz viel Bildgebung gemacht. Und was man in diesen Imaging-Verfahren wirklich gut sieht, ist, dass die Bereiche, die tendenziell hemmen im Gehirn, der präfrontale Kortex, dass die ganz stark hochgeregelt sind, also die Bremse ist sehr stark aktiviert und andere Bereiche wie limbisches System, Amygdala vor allem, das ist ganz stark runtergeregelt. Also das ist quasi ein Gehirn im Notfallmodus, Gas raus, Bremse rein, und das gibt's in einer sehr breiten Palette und das ist tatsächlich wenig magisch, also das kennt wahrscheinlich in Ansätzen wirklich jeder, ich kenne es bei einer langen Autofahrt. Dann wundere ich mich, wow, wie bin ich denn jetzt hierher gekommen, die letzte halbe Stunde? Allein das ist schon ein dissoziatives Empfinden.
Muss gar kein Krankheitssymptom sein.
Muss überhaupt kein Krankheitssymptom sein. Absolut, absolut. Und das kann sich natürlich steigern. Insbesondere ne, diese Notbremsenfunktion, die ich gerade gesagt habe, in Situationen wie Langeweile, habe ich es gerade so ein bisschen beschrieben, aber wirklich relevant wird es in Situationen allerhöchster Not, wo das Gehirn dann wirklich Notfallsystem aktiviert, sich rauszieht und quasi eine Art Schutzschalter aktiviert. Und das führt dann im Erleben oft dazu, das kann ganz subtil beginnen, taube Hände, taube Füße oder dass man das Gefühl hat, wie unter einer Käseglocke zu sein, aber dann eben auch wirklich bis hin zu Ohnmachtsanfällen oder eben den dissoziativen Krampfanfällen.
Jetzt erinnere ich mich gut, als ich in das Fach eingestiegen bin und ich solche Dinge gesehen habe, ging es mir immer darum, möglichst schnell, fast schon detektivisch zu ermitteln, ob das nun wirklich dissoziative oder ob ich doch dringender das an den Neurologen, an die pädiatrische Neurologie bei uns verweisen muss. Da hatte ich so Listen im Kopf und habe versucht, die anzuwenden. Wendet ihr die an? Helfen die euch? Wie stehst du dazu? Differentialdiagnose.
Ja, die kenne ich auch noch aus dem Studium. Ich war auch schon ganz gespannt. Wann siehst du das erste Mal und kannst es dann heldenhaft zuordnen? Und Held sein, das wird uns, glaube ich, noch öfter begegnen jetzt gleich in unserem Gespräch. Es wird wahrscheinlich, ich spoiler schon mal ein bisschen, vor allem darum gehen, nicht Held zu sein. Aber diese Listen gibt es natürlich tatsächlich. Und wenn man in der freien Wildbahn in eine Situation kommt, in dem ein klinisches Geschehen wie ein Krampfanfall vorliegt, da jetzt die Liste rauszuzücken und zu sagen, so, ich sehe jetzt hier, was hier vorliegt und dann heldenhaft den dissoziativen Anfall zu diagnostizieren, ohne irgendwas vorher zu wissen. Naja, da ist dann immer noch der Fehler zweiter Art. Also, dass es dann doch was Epileptisches ist, was vielleicht nicht bekannt war. So, dass auch gerade in der Notfallmedizin und so weiter da lieber vorsichtig vorgegangen wird und die sichere Variante gewählt wird. Bei uns auf Station ist es zum Glück ein bisschen anders.
Okay, aber es gibt keine klare Unterscheidung. Die Liste ist nicht so gut, dass sie mir wirklich helfen kann. Und sie bringt mich in eine komische Situation. Ich ermittle dann eher oder so. Ich achte immer auf die Augen. Guckst du auch auf die Augen, wenn Leute so einen Krampfanfall bekommen? Weil ich mal gelernt habe, Augen zu ist eher nicht epileptisch. Was meinst du dazu?
Ja, absolut. Und das ist auch das, was wir oft auf der Station sehen. Also geschlossene Augen sehen wir wirklich eigentlich fast immer, wenn wir dissoziative Krampfanfälle an Bord haben und die typischen epileptischen Anfälle tatsächlich ne, eher Augen offen, eher so zur Seite oder nach vorne gedreht und die dissoziativen Anfälle sind nicht selten auch mal mit Hyperventilation verbunden, können aber auch aussehen wie ein Ohnmachtsanfall, also die sind deutlich vielgestaltiger.
Aber ich merke es an deiner Sprache, es gibt halt keine klare Trennschärfe. Das heißt, wir stehen erstmal da und wissen nicht ganz genau, was es ist. Und gleichzeitig, da komme ich vielleicht jetzt auf das Thema Held, löst es ja was in mir aus. Ich komme da jetzt als Anfänger oder als Fortgeschrittener und irgendwie spüre ich so einen Handlungsdruck. Ich müsste jetzt was machen. Frank, hilf mir mal. Ich stehe da jetzt davor und jemand hat eine Art Synkope oder einen Krampfanfall. Und ich denke, vielleicht könnte es auch psychisch bedingt sein. Ich weiß aber nicht so genau, was geht in dem Helfer vor? Was geht in dir, in mir? Wie fühlen wir uns? Und wie sollen wir damit umgehen?
Für Außenstehende wirken dissoziative Anfälle extrem bedrohlich, haben einen riesigen Handlungsdruck. Und man hat wirklich den Impuls und das Bedürfnis, wirklich schnell, hart einzusteigen und man sieht es oft in der Notfallmedizin, ne? Das geht dann sehr schnell auch Richtung Narkose und Intubation. Das sind einfach bedrohlich wirkende Situationen, in denen man auch wirklich sehr, sehr intensiv und schnell helfen möchte.
Macht ja auch nachsichtig für die Kollegen, die dann eben vielleicht erstmal überreagieren oder aus nachträglicher Sicht sagen, warum jetzt nochmal und warum der Rettungswagen oder so. Da stellen wir uns im Fachgebiet ja auch immer schnell drüber und sagen, das wäre doch jetzt nicht notwendig gewesen. Verstehe ich das richtig auch als Plädoyer zur Kollegialität und sagen, die Symptomatik löst es einfach auch in uns aus und in einem Notarzt, der irgendwo in der Fußgängerzone steht, ist es ja möglicherweise auch dann in dem Fall nicht unbedingt eine Fehlentscheidung, sondern aufgrund der Symptomatik eben das erstmal primär richtige ärztliche Handeln. Wie denkst du darüber?
Ja, völlig richtig, Thomas. Wenn ein Patient in der Fußgängerzone krampft, dann muss der ja irgendwie aus dieser Situation gebracht werden. Und manchmal ist es ja das, dass die Personen dann auch tatsächlich um sich schlagen. Und da muss man als Notarzt auch die Situation irgendwie unter Kontrolle kriegen und den Patienten dann irgendwie in den Krankenwagen befördern. Und dann sind da so Sedierungsmaßnahmen schlicht unumgänglich, selbst wenn man weiß, dass es ein dissoziativer Anfall ist.
Okay, das ist jetzt die Fußgängerzone, in der man ja vieles nicht weiß. Jetzt nehmen wir mal unsere Kliniken oder nehmen mal eine Praxis, in der wir jetzt angerufen werden und gesagt wird, also auf der Station krampft jemand und wir sagen auch mal, dass hier bei diesen Patienten dissoziative Krampfanfälle vorbekannt sind. Mit dem Wissen leben wir jetzt schon, das haben wir anamnestisch erfasst oder einer unserer Assistenten hat es sauber erhoben. Der hat aber noch nicht viel Therapie hinter sich. Also wir wussten jetzt nicht, dass das jetzt passiert und die Krankenschwester sieht es und ruft uns an und wir rennen jetzt erstmal hoch. Ich renne hoch, Frank. Was soll ich tun? Was soll ich nicht tun? Irgendwie will ich helfen. Ich bin gefordert. Alle hoffen, dass ich jetzt das Richtige tue. Hilf mir.
Im Idealfall, und so handhaben wir das, wenn die Patienten auf die Station kommen am allerersten Tag, wird genau darüber gesprochen. Wie sehen dissoziative Zustände, Anfälle aus? Was sind Do's? Was sind Don'ts? Das wird wirklich in eine Extraspalte auf den Übergabezettel geschrieben, sodass der Patient, die Patientin, dem Team quasi eine Gebrauchsanweisung für solche Fälle für sich gibt. Und wenn man jetzt die typische Nachtdienstsituation, man kennt es nicht so richtig, oder am Wochenende, wenn man dann gerufen wird und kennt die Situation nicht, oft führt es auch auf einer Psychotherapiestation zu einer Traubenbildung. Das heißt, wenn man dann endlich da angekommen ist auf Station, stehen viele Menschen oft um die krampfende Person drumherum, wollen helfen, Mitpatienten, Besucher. Das ist oft viel Trubel.
Was mache ich mit der Traube? Wie kämpfe ich mich durch?
Die Traube muss weg. Das ist das Erste, was man macht, Bühne frei. Also keine Bühne. Und die Menschen müssen quasi ruhig, aber sehr klar aus der Situation geschafft werden. Es nützt alles nichts. Die sind ja auch besorgt, es ist sicherlich auch vernünftig, nicht zu dramatisch die Leute zu verscheuchen, aber sehr schnell für Ruhe sorgen. Insbesondere wenn du sagst, auf Station im Eingangsbereich oder irgendwie sowas, dann kann das einfach mal ganz schön schwierig werden. Dann liegt der Betroffene oder die Betroffene im Eingangsbereich, krampft. Dann muss man irgendwie schauen, dass man die betroffene Person dann in einen ruhigen Bereich bekommt. Ist manchmal nicht ganz einfach, genau.
Jetzt habe ich zwei Sachen gelernt. Im Goldstandard sagt der Patient uns in einem nicht dissoziierten Zustand, was man tun und lassen soll. Das heißt, er macht die eigene Gebrauchsanweisung und die ist dann so prominent vermerkt, dass alle Teamplayer, alle Mitbehandler das wissen. Wenn der nicht funktioniert und in jedem Fall bringe ich diese vielen Menschen weg. Warum ist das so wichtig, auch aus Sicht des Patienten? Natürlich, wir wollen keine Schaulustigen, aber hat das auch therapeutischen Impact oder warum ist es so entscheidend, dass da die Leute weggehen?
Ja, du sagst es, das ist ein riesiger therapeutischer Impact. Ich habe ja vorhin kurz erzählt, diese Notbremse des Gehirns ist drin, weil das Gehirn einfach absolut in einer Überforderungssituation, in einer Notlage ist. Dieser dissoziative Zustand ist dann da. Der ist leider geeignet, noch viel mehr Stress und Trubel zu erzeugen. Also alles das, was den aufrecht erhält. Und die Aufgabe, die man hat, ist, für Ruhe zu sorgen. Also nicht der Anfall ist das Problem, die Eskalation ist das Problem. Und daher gilt auch, wie bei House of God, erst den eigenen Puls fühlen, dann sich um den Patienten kümmern.
Sehr schön. Entgegen dem Impuls erst den eigenen Puls, ja?
Richtig.
Okay, dann habe ich mich vielleicht ein bisschen beruhigt und die Leute weggeschickt. Ich kann den ja aber nicht ganz allein lassen. Also irgendwie, ich weiß ja nicht, hat ja schon was gelernt, da rauszukommen. Ich will ja schon irgendwie bei ihm bleiben. Wer eignet sich da? Wer bleibt denn bei ihm? Oder wie macht ihr das denn? Wer bleibt denn bei euch, bei den Patienten?
Beim Patienten bleibt am besten derjenige oder diejenige, die den Patienten am besten kennt, wo ein Vertrauensverhältnis ist. Also wenn ich da jetzt als Oberarzt auf die Station gerannt komme, dann muss ich nicht, weil ich jetzt irgendwie der bin, der da am meisten zu sagen hat, dann auch gleich das Management und einen Patienten übernehmen. Viel besser ist es, wenn jemand zu dem einfach schon im besten Fall eine therapeutische Beziehung besteht, das Management dann mit dem Patienten übernimmt.
Und das könnte auch die Ergotherapeutin sein, wie die gerade ums Eck kommt?
Definitiv, definitiv.
Ha, kein Platz für Hierarchien.
So ist es.
Sondern gucken, welche Stimme dringt da vielleicht durch? Wären das so Überlegungen, weil der Patient hat ja vielleicht geschlossene Augen, aber hört dann vielleicht eine vertraute Stimme? Sind das so Gedanken?
Richtig. Also man hat durchaus noch eine Wahrnehmung in einem dissoziativen Zustand. Ist oftmals, dass danach auch eine Amnesie für den Zeitraum besteht. Aber durchaus ist man bis zu einem gewissen Grad erreichbar. Und das sollte man auch unbedingt nutzen. Vor allem dann wirklich mit einer deutlichen, aber ruhigen Stimme.
Ich habe mehrfach schon die Erfahrung gemacht, dass mir Patienten erzählt haben, was ihnen sehr Unangenehmes in dem Moment passiert ist. Gar nicht immer mit bösem Willen, aber die haben gesagt, ich habe das mitbekommen, jemand hat irgendwie komisch über mich geredet oder hat mich komisch angefasst. Da habe ich mir auch immer wieder die Frage gestellt, was kriegen die eigentlich mit? Also wie vulnerabel sind die an der Stelle? Muss ich davon ausgehen, dass die jedes Wort hören, dass das alles ist? Was hast du da für Erfahrungen?
Vielleicht ist es sogar noch schlimmer. Also das ist ja oft verbunden, zumindest jetzt bei unseren Patienten, die dann wirklich extreme traumatische Erfahrungen gemacht haben, dass das mit Flashback-Situationen verbunden ist. Also dass quasi wie ein alter Film läuft, der kaum von der Realität zu unterscheiden ist. Und wenn einen dann jemand rüttelt und sagt, aufstehen, aufstehen, dann hilft es nicht, den Anspannungslevel zu senken, sondern führt eher dazu, dass die Angst und der Grund und Auslöser für diesen dissoziativen Zustand eher noch stärker wird.
Okay, nicht rütteln, okay, das wird ja auch kaum jemand machen, aber trotzdem ist ja die Frage, anfassen ja, nein. Ich habe damals gelernt, don't touch, im Zweifel kann jede Berührung eine zu viel sein, deswegen halte ich mich zurück. Ist es so rigide? Auf der anderen Seite sehe ich dann manchmal eine Brille, die irgendwie im Gesicht stört und dann denke ich, soll ich mir getrauen, diese Brille im Gesicht da runter zu machen oder wenn da andere Gegenstände irgendwo am Körper sind, anfassen oder nicht? Kann man irgendwas dazu sagen?
Ganz pragmatisch. Brille abnehmen nimmt einfach ein großes Verletzungsrisiko.
Würdest du machen.
Also das ist sicherlich vernünftig, auch irgendwie kantige, scharfe, was auch immer, Gegenstände, die da in der Nähe sind, dann irgendwie ein Stück zur Seite räumen. Und wenn es sich irgendwie machen lässt, dass man irgendwie eine Decke unterlegt oder irgendwie sowas. Auch da muss man sagen, bei Patienten, die man gut kennen und die schon auf dem Weg sind, diese Dissoziationen auch in den Griff zu kriegen, da würde man jetzt nicht mit der Brechstange versuchen, möglichst schnell diesen dissoziativen Zustand zu beseitigen. Wenn die in ihrem Zimmer sind und da liegen, das ist okay. Dann kann man immer wieder gucken und wenn eine Reorientierung da ist, das auch mit den Patienten begleiten. Das heißt, ne, es ist immer der große Notfallcharakter, der so wirkt, der ist nicht das Problem. Also die Eskalation ist das Problem, Ruhe bewahren ist die Intervention.
Egal wie lange das dauert, ich überlasse den Zustand dem Patienten, aber wenn er Ansätze zeigt, rauszukommen, dann helfe ich ihm dabei. Aber ich muss das nicht auf eine möglichst kurze Zeit zusammenbringen, wie vielleicht ich das beim Status Epilepticus mal gelernt habe in der Neurologievorlesung oder so.
Richtig, richtig. Wenn wir es noch nicht kennen, Patient ist dann auf der Station, hat vielleicht den ersten dissoziativen Krampfanfall, dass man dann dabei bleibt, ihn aktiv wirklich unterstützt, rauscoacht. Das kann im Idealfall sein mit der vorher gegebenen Gebrauchsanweisung in Anführungsstrichen.
Die der Patient mir vorher erzählt hat.
Richtig, dass er mir sagt, das hilft mir dann.
Das wär's, ja.
Richtig. Ja. Wenn man das unterstützen will, weil es vielleicht jetzt ne, das erste Mal ist, man das nicht so gut einschätzen kann und den Patienten da jetzt unterstützen möchte, ihn da rauszuholen. Wenn man jetzt keine Gebrauchsanweisung, sag ich mal so flapsig hat, dann ist die Schulter jetzt mal ein Bereich, wenn man einen Patienten anfasst, einer der ungefährlicheren.
Wenn überhaupt, an
wenn
die Schulter,
überhaupt.
Bevor er vom Stuhl bei mir ganz kippt oder
so ist es.
Wenn ich ihn im Eingangsbereich bei der Schiebetüre ein wenig zur Seite, dann würden Patienten, die das erlebt haben, sagen, okay, immerhin, es war die Schulter und nicht irgendwie an der Hüfte oder an Armen und Beinen, am Kopf.
Ja, ganz genau. Mm. Ganz genau.
Okay, wichtiger Punkt.
Eine kurze Pause mit einem Hinweis, der sich für Sie lohnen könnte. Wenn Sie als Kinder- und Jugendpsychiater Ihren klinischen Alltag noch gezielter gestalten möchten, dann gibt es mit dem Consilium Collegiale eine Fortbildungsveranstaltung, die genau auf Ihre Fachgruppe zugeschnitten ist. Anhand von Fallbeispielen erarbeiten die Referierenden gemeinsam mit Ihnen praxisnah das diagnostische Vorgehen und liefern dabei einen kompakten Überblick über den aktuellen Wissensstand. Sie diskutieren direkt mit den Referenten und ihren Kollegen. Praxisrelevant, interaktiv und produktneutral. Was Sie mitnehmen, können Sie direkt am nächsten Tag umsetzen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen bei unserem pädiatrischen Kongress Consilium Live regelmäßig einen sozialpädiatrischen Nachmittag am Freitag, speziell für Ihre Fachgruppe konzipiert. Und wenn Sie dauerhaft auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie den quartalsweise erscheinenden Newsletter. Darin finden Sie Informationen rund um den Consilium-Service, Einladungen zu sozialpädiatrischen Fortbildungen sowie schnellen Zugang zu Servicematerialien, Patientenratgebern und wichtigen Präparateinformationen. Den Anmeldelink dazu finden Sie in den Shownotes. Und jetzt wieder viel Spaß beim Podcast.
Dann hast du jetzt auch schon mehrfach angesprochen, dass ich irgendwie sprachlichen Kontakt aufnehme mit diesen Patienten. Da fühlen wir uns ja wohl. Wir sind ja die sprechende Medizin. Da können wir wieder was tun.
Ja.
Da muss ich jetzt also nicht schweigend neben ihm bleiben. Sprichst du dann mit den Patienten, obwohl du erstmal ja nichts zurückkriegst? Und wenn ja, was erzählst du denen? Achtest du drauf, auf eine bestimmte Art zu sprechen? Gibt es da ein Calming Down wie bei aggressiven Patienten? Oder was hast du da für Empfehlungen?
Alles, was wieder in Richtung Realität führt, was tatsächlich oft ganz gut hilft, ist ruhige, aber klare Aufforderungen, wie zum Beispiel, probieren Sie mal, mich anzugucken. Versuchen Sie mal, die Augen aufzumachen. Und selbst wenn die Patienten dann nur eine minimale Reaktion hat, die noch nicht ganz viel mit Angucken zu tun hatte, schon das Ganze feiern, sagen, ja, ganz genau, richtig und vielleicht noch ein Stückchen und einfach so ein bisschen in so eine Coach-Situation.
Könnte man da Cheerleading sagen? Wird man das in...
Ja. Man braucht keine Pompons, aber eben auch kleine Fortschritte dann schon wirklich zurückzumelden, sagen, prima.
Der Patient merkt, er ist in der richtigen Richtung. Da würde es rausgehen. Man signalisiert die Ausgangstür und guckt, ob der schon durch kann.
So ist es. Ja. So ist es. Und dann ist es oft so, wenn die Patienten dann tatsächlich mal ein bisschen hochgucken, dass man dann auch schon anfangen kann. Und jetzt mal versuchen aufzustehen und dann Realitätsreize einfach setzen. Also das, was wirklich gut hilft, wenn die Patienten dann soweit sind, ist versuchen aufzustampfen. Einfach mal sagen, mal auf den Boden stampfen mit beiden Beinen und dann Flamenco-mäßig Gas geben. Und auch da ganz wichtig, die Sachen alle selber mitmachen. Dass das schon keine Peinlichkeit und sonst was für den Betroffenen oder die Betroffene hat, sondern dass man das als Beispiel mitmacht, auch da, das ist letztendlich auch Cheerleading.
Das stelle ich mir jetzt schon recht körperlich vor, so richtig mit den Füßen fest auf den Boden aufstampfen, damit es sozusagen ein starker körperlicher Reiz gesetzt wird, damit es nicht gleich wieder losgeht, die Dissoziation.
Absolut. Und dann abklopfen, Körper abklopfen, jeder sich selber natürlich. Und das sind dann Sachen, die durchaus helfen können. Wenn es dann weiter ist, dann kann man auch noch ein Coolpack, das ist oftmals auch, was ganz gut hilft, dem Patienten dann in die Hand geben, sodass die sich das dann selber irgendwie, viele legen sich es dann in den Nacken.
Aber nicht ich lege den Coolpack, der Patient legt
Richtig.
Den Coolpack, der setzt sich selbst den Reiz.
Richtig.
Ich arbeite in einer großen Kinderklinik und wann immer da Anfälle auftreten und die länger andauern, fallen immer so ein bisschen Worte in Richtung Medikamentenschrank. Da sind die üblichen Verdächtigen immer, gebt dem doch mal ein bisschen Lorazepam oder wir probieren mal ein Antikonvulsiva, vielleicht ist es ja doch was Epileptisches. Und dann gibt es auch noch Menschen, die haben sogar Ideen, denen ein Placebo zu geben, weil das ja so an einer merkwürdigen Situation immer aufgetreten ist. Ja, das wird häufig diskutiert und irgendwie kommt es immer wieder auf. Gibst du manchmal dann doch, wenn es gar nicht mehr anders geht, gibt es doch irgendwelche Notfallmedis, mit denen du gute Erfahrungen gemacht hast?
Also wenn man als Oberarzt oder Chefarzt auf die Station kommt, dann kann man sich ja damit beschäftigen, den Medikamentenschrank zuzuhalten. Das ist dann das Sinnvollste, was man in der Zeit tun kann. Das verhandeln wir tatsächlich oft auch mit den Patienten selber, die halt die Erfahrung gemacht haben, es hilft mir nur Propofol, es hilft mir nur Tavor, Benzodiazepine Und ansonsten halte ich das nicht aus, das geht dann über Stunden, dann bin ich tagelang erschöpft, das muss beendet werden. Und tatsächlich verhandeln wir das ziemlich hart mit den Patienten, dass wir das nicht medikamentös beenden. Das hilft dem Helfer, den beruhigt's.
Der will was lösen, der will was machen.
Aber dem Patienten hilft es kurzfristig, ja, mittelfristig oder langfristig führt das zur Aufrechterhaltung der Störung.
Das heißt, wir verstärken es eigentlich. Wir machen iatrogen was falsch, ja, und wundern uns dann, warum das nicht aufhört.
Und das ist dann die Botschaft, die wir senden. Ähnlich schlimm und therapeutisch irgendwie auch fragwürdig ist diese Placebo-Gabe. Auch das bitte lassen.
Kein Medi. Schrank. Der Schrank wird zugehalten von Frank. Und der ist so stark, der Schrank kriegt keiner auf.
Genau so ist es.
Gut, das ist doch Lesson Learned. So, jetzt nehmen wir mal an, wir haben den dann rausbekommen, wir haben uns mit dem abgeklopft, auf den Boden gestampft, das sah nicht besonders cool aus, aber dem geht's jetzt besser. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter? Was kann ich dem zutrauen? Mache ich jetzt irgendwie ein Gespräch mit ihm? Kann ich den gleich wieder in die Physiotherapie schicken? Wie handhabt ihr das, Frank?
Was man auf keinen Fall machen sollte, ist direkt, wenn er die Augen wieder aufmacht, zu fragen, und was war los? Dann knüpft es direkt wieder an der Ursache an und führt oft dann direkt wieder zum Wiederkommen der Dissoziation. Was übrigens für dissoziative Zustände und Anfälle wirklich häufig ist, so fluktuierende Verläufe, dann wird es mal wieder ein bisschen besser, dann geht es wieder stärker. Und da würde man in diese Kerbe dann wahrscheinlich ziemlich zielgerichtet reinhauen. Andererseits auch nicht schonen und ab ins Bett, sondern es geht darum, aktiv zu bleiben, sich zu bewegen. Jetzt bei uns auf Station wäre das so, auch wirklich nicht schonen, direkt wieder am Stationsprogramm teilnehmen.
Die können wirklich alles wieder machen, auch in die Außenaktivität, mit der Gruppe raus, das würdest du denen alles wieder zutrauen, wenn sich der Patient zutraut.
Perfekt formuliert. Zutrauen auf jeden Fall. Zwingen ist natürlich Quatsch, aber das möglichst normal handhaben, kein Mysterium, keine besondere Schonungsbedürftigkeit irgendwie draufsetzen, sondern sagen, schön, dass du wieder da bist, weiter geht's. Und fürs nächste Einzel beispielsweise, wenn das dann irgendwie am nächsten Tag ist, dass man dann mal sich das anschaut mit einer Verhaltensanalyse, einer Kettenanalyse, dass man dann schaut, okay, was waren da eigentlich für Frühwarnzeichen? Wo hätte ich schon eigentlich was merken können? Habe ich vielleicht auch nicht spontan darauf reagiert und bin dann weiter in die Dissoziation abgeglitten?
Aber das mache ich zur regulären Therapiestunde am Folgetag und nicht in der Nähe des Anfalls, um nicht wieder den nächsten zu produzieren. Auch wenn ich noch so neugierig bin, was war da gerade los? Warum jetzt? Als Therapeut will ich es ja eigentlich wissen. Was hat denn jetzt gerade da in diesen Zustand gebracht? Aber das mache ich dann am nächsten Tag. Und da sagen mir jetzt die meisten meiner Patienten, da gab es keinen Auslöser, ich habe auch nichts gespürt, es ist wie ein Blitz aus heiterem Himmel gekommen. Das war da halt so. Kennst du auch diese Antworten so? Herr Doktor, ich kann das nicht erklären.
So ziemlich jeder, der noch keine Therapie dazu gemacht hat, erzählt mir genau das. Es geht aus heiterem Himmel los, es gibt keine Frühwarnzeichen und es erschlägt mich einfach auf dem Fleck. Und noch keinen Patienten, noch keine Patientin haben wir entlassen, der es danach auch so ging. Nicht, dass man jetzt keine Dissoziation mehr hat, ne? Aber dass diese Frühwarnzeichen erkennt man, wenn man es gut trainiert, wirklich in den allermeisten Fällen.
Die muss man gemeinsam entdecken und dafür braucht es die Therapie.
Ja.
Und dann gehen die immerhin mit einem Frühwarnzeichen nach Hause. Und jetzt aus Sicht des Patienten, vielleicht können wir nochmal optimistischen Blick setzen, wenn die dann tatsächlich gelernt haben, auch wie beginnt es bei mir, wo muss ich auf mich aufpassen, wie können die das nutzen? Warum haben die so viel davon, wenn ihr ihnen da helft, das Individuelle rauszufinden?
Also von daher ist es auch ganz gut, wenn diese Anfälle bei uns auftreten. Wunderbar, dass es bei uns passiert, Chance zu lernen.
Endlich, die Symptomatik ist da, ja.
So ist es. Das lebt ja auch von Vermeidung. Und tatsächlich sich da ganz aktiv mit auseinanderzusetzen, hat einfach zwei total wichtige Funktionen. Frühwarnzeichen für Dissoziation erkennen heißt ja, nicht nur den dissoziativen Zustand zu verhindern, sondern auch wirklich ein gutes Gefühl für die eigenen Grenzen zu kriegen. Wie viel kann ich eigentlich stemmen gerade emotional? Wie viel kann ich mir eigentlich zumuten? Oft weiß man erst, dass es zu spät ist, wenn es zu spät ist. Und wirklich rauszufinden, wie viel geht gerade eigentlich noch? Wie viel schaffe ich gerade eigentlich noch? Ein Gefühl und auch ein Mitgefühl für sich zu entwickeln, ist ein ganz zentrales Muster.
Oh, das ist schön.
Also es geht nicht einfach nur darum, mit der Brechstange versuchen, die Dissoziation zu verhindern, damit man ansonsten so weitermachen kann wie bisher, sondern Frühwarnzeichen sind Warnzeichen wie eine Tanknadel. Wenn der Sprit alle ist, dann muss man handeln, dann muss man wieder auftanken. Und das funktioniert beim Menschen eben nicht an der Tankstelle, sondern an der Anpassung dessen, dem man sich da gerade aussetzt.
Und ich lerne mich dann eigentlich auch besser kennen. Es geht nicht nur ums Funktionieren oder bei uns wäre das die Schulfähigkeit wiederherstellen oder so apparative Begriffe, die uns ja manchmal so ein bisschen gruseln, sondern eigentlich bin ich dann freundlicher zu mir selbst und merke, wenn es nicht mehr weitergeht.
Absolut, absolut.
Schön, dann können mich die Dissoziation eigentlich auch ein Stück weit natürlich auf eine schmerzhafte und dramatische Art darauf hinweisen, mich besser zu kennen und mich besser um mich selber zu kümmern und irgendwann dann auch ohne Therapeut.
Unbedingt. Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist wie ein Schutzschalter und was wird ansonsten im Haus, in der Wohnung passieren, wenn der Schutzschalter nicht rausspringt, dann gäbe es irgendwie Kabelbrand und das will man ja auch nicht im Hirn. Und es geht dann nicht darum, irgendwie den Schutzschalter festzuklemmen, dass der nicht mehr rausspringen kann, sondern es geht darum zu wissen, was kann ich mir eigentlich in welcher Situation zumuten und wie bleibe ich am Steuer.
Schön. Das ist ein gutes, kann man sich gut vorstellen, wie man das therapeutisch erarbeitet mit den Menschen, die dann so auf so heftige Art darauf hingewiesen wurden, dass sie den Sicherungskasten eben, die Sicherung dann rausgefallen ist an der Stelle. Frank, ihr habt viele Patienten auch bei euch auf Station, die waren schon in anderen Kliniken, die haben schon viel Kontakt zu Psychotherapeuten, zu Ärzten im Vorfeld gehabt, im KJP-Bereich, aber auch mit Arbeit mit jungen Erwachsenen. Was würdest du dir wünschen, wenn du diese ganzen Geschichten hörst? Was sollten die Hörerinnen, die Hörer dieses Podcasts ab morgen anders machen? Was würdest du sagen, sollte sich ändern in der Arbeit mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen, wenn sie dissoziative Anfälle haben? Wünsch dir mal drei Dinge, die wir morgen anders machen können.
Drei Wünsche, ja gerne. Wenn man sieht, dass ein dissoziativer Krampfanfall da gerade ist, dann sieht es dramatisch aus. Aber sich dann ins Gedächtnis zu rufen, es ist nicht gefährlich. Das wäre mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, der Krampfanfall selber ist nicht das Problem. Die Eskalation ist das Problem.
Was wir draus machen.
Was wir draus machen. Und ruhig bleiben ist die Intervention.
Schöner kann man es nicht sagen. Jetzt sind wir keine Helden mehr, aber möglicherweise ruhige Nicht-Helden, die dem Patienten helfen, dass das weniger auftreten wird und dass er bald wieder rauskommt. Frank, ich habe sehr viel gelernt. Herzlichen Dank, dass du die Erfahrung mit uns allen hier geteilt hast. Ich glaube, man kann weiter lernen und im besten Fall zusammenstehen und die Ergotherapeutin vorlassen und den Medikamentenschrank zuhalten. Und es gibt ja doch einige Dinge, die man auch passiv gut machen kann. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Hat mir großen Spaß gemacht, lieber Thomas. Dankeschön.
Heute haben wir gelernt, wie man sich am besten verhält bei dissoziativen Störungen. Mich würde jetzt eigentlich am meisten interessieren, welche Frage Sie in Ihrem Alltag als Hörerinnen und Hörer immer schon mal gerne beantwortet haben würden. Was wollen Sie wissen? Welche Frage können Sie nicht nachschlagen? Wo hängen Sie immer und immer wieder und sagen, das wäre ein gutes Thema für einen Podcast? Wenn Sie so eine Frage haben, zögern Sie nicht, schreiben Sie sie uns an podcast@infectofarm.com und ich freue mich sehr und bin gespannt, was Sie alles wissen wollen und mache mich dann gern auf die Suche nach Leuten, die uns bei der Antwort helfen können.
Das war Consilium, der KJP-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.